Okay. Hallo allerseits. Also wie ihr sehen könnt, heute bin ich nochmal da. Ab morgen habt ihr dann den Herrn Seidel wieder zurück. Gut. Also, was wollte ich sonst noch zu Beginn sagen? Gibt's von eurer Seite noch was? Habt ihr noch Unklarheiten der letzten Vorlesung gefunden oder ähnliches? Sehe ich keinerlei Finger mehr oben. Gut. Dann, wir haben beim letzten Mal aufgehört mit den, achso, noch vielleicht eine Kleinigkeit, ich bin ein klein bisschen krank, also aber ich hoffe, wir überleben es trotzdem. Wir haben letztes Mal aufgehört mit den Fibonacci-Heaps, da habe ich nur noch ganz schnell besprochen, also eigentlich haben wir uns die Binomial-Heaps angeguckt und da gibt es eben diese Verbesserung, die Fibonacci-Heaps heißt, wo die Laufzeiten nochmal ein bisschen besser sind. Und wenn wir jetzt, das ist deswegen wichtig, auch wenn wir jetzt die Fibonacci-Heaps nicht mehr genau besprechen werden, ist es trotzdem wichtig, weil später wir diese Haufen in den Graph-Algorithmen verwenden werden und dann werden wir eben Fibonacci-Heaps verwenden für die Berechnung der Laufzeit von den Algorithmen. Ja, also da gehen wir dann davon aus, dass das halt eben diese Laufzeiten hier sind. Deswegen muss man sich die trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Genau, steht auch hier unten nochmal. Gut, dann haben wir uns jetzt vor einiger Zeit das Wörterbuch angeguckt mit Hashing und jetzt sprechen wir dann über sogenannte Suchstrukturen. Gut, und da überlegen wir uns erstmal, was ist dann der Unterschied zwischen einer Suchstruktur und so einem Wörterbuch. Also erstmal, wir haben wieder also eine Menge S von Elementen und für jedes Element E identifizieren wir eindeutig über den Schlüssel von diesem Element Key von E. Ja? Und jetzt kennt ihr schon von der vom Wörterbuch diese Operation Insert und Remove. Ja? Also funktioniert genauso, wie man sich das vorstellen würde. Insert fügt eben ein Element in die Menge ein und Remove entfernt das entsprechende Element. Ja? Und was bedeutet das Entfernen bzw. Einfügen? Bedeutet, dass man das Element entfernt, bei dem der Schlüssel mit einem Schlüssel aus der Menge übereinstimmt. Ja? So, soweit die Gemeinsamkeiten. Jetzt, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass bei einem Wörterbuch, da hatten wir eben diese Find-Operation und die hat uns genau dann ein Element E zurückgegeben, wenn der Schlüssel exakt mit einem Element übereingestimmt hat. Ja? Also wenn es existiert und ansonsten hat die Find-Operation mit irgendeiner Form von Fehler, also zum Beispiel durch Rückgabe von 0 oder in den Hausaufgaben optional.empty, angedeutet, dass das Element nicht vorhanden ist. Ja? Und bei den Suchstrukturen, da gibt es jetzt eben diese Locate-Methode und die gibt ein Element mit minimalem Schlüssel Key von E zurück, für das Key von E größer gleich K ist. Ja? Also, auch wenn das Element nicht in der Suchstruktur drin ist, kriegen wir ein Element, was irgendwie vergleichstechnisch gesehen in der Nähe liegt. So. Und jetzt nochmal zum Wörterbuch. Das Wörterbuch, da hatten wir das hatten wir effizient implementiert durch Hashing. Das große Problem von Hashing ist, beziehungsweise ein Problem, warum man es in manchen Situationen nicht perfekt ist, ist, dass es die Ordnung zerstört. Ja, also nochmal zur Erinnerung, wir hatten irgendwie Schlüssel, dann wurden die durch eine Hash-Funktion auf ihre entsprechenden Positionen im Feld gehasht. Und diese Hash-Funktion, die hat halt natürlich die Reihenfolge zerstört. Ja, also die 1 wurde hier zum Beispiel nach hinten gehasht, die 19 das größte Element direkt davor und so weiter. Also ihr seht schon anhand dieser wilden Abbildung mit den Pfeilen, dass die Ordnung von den Elementen nicht erhalten bleibt beim Hashing. Ja? Und deswegen kann man eben bei so einer Hash-Tabelle nicht einfach diese Locate-Methode implementieren. Ja? Weil also, wenn ich das Element bei einer Hash-Tabelle nicht finde, ich will dieses letzte Element mit, ich möchte gerne dieses Element hier finden, mit minimalem Schlüssel, der größer ist als das Element, was ich haben will, da bleibt mir bei der Hash-Tabelle nichts anderes übrig, als die ganze Hash-Tabelle zu durchlaufen, bis ich dieses Element gefunden habe. Ja, und das ist natürlich nicht effizient. Und deswegen kann man mit einer Hash-Tabelle insbesondere auch keine Intervallanfragen machen. Also eine Intervallanfrage wäre, ich möchte alle Elemente finden zwischen 3 und 10. Ja, das ist genau so eine Anfrage, die man dann dadurch nicht machen kann. Weil man eben jetzt hier, seht schon, die 3, die ist jetzt zufällig hier, da müsste ich irgendwie von hier bis hier laufen, aber die Elemente müsste ich mir auch angucken. Gut. Dann wieder, wir fangen an mit dem einfachsten und Ansatz, der einem so einfallen würde für so eine Suchstruktur. Also okay, ich möchte offensichtlich, wenn ich diese Locate-Funktion haben möchte, diese Bereichsanfragen machen können möchte, dann kommt man irgendwie auf den ersten Blick auf die Idee, man könnte doch einfach eine sortierte Liste verwenden. Ja? Also hier im Beispiel ist es so eine doppelt verkettete Liste, hat also den Vorteil, ich kann in einem bestimmten Bereich hin und her gehen durch die Vorwärts- und Rückwärtszeiger. Aber das Problem dabei ist, alle Funktionen müssen im schlimmsten Fall durch die ganze Liste durchgehen. Nochmal, warum? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Element einfüge, was hier genau in die Mitte muss, und ich habe irgendwie einen Zeiger, der hier einen Anfang zeigt auf die Liste, ja, dann, egal ob ich jetzt in die Richtung laufe oder in die Richtung laufe, ich muss halt irgendwie in Großtäter von n viele Elemente angucken. Ja? Und das gleiche gilt für Remove und Locate, weil ich ja immer erstmal diese Stelle finden muss. Ja? Und das ist auch irgendwie so der entscheidende Punkt, den man hier unten sieht. Es ist eigentlich das Problem, was man hat, oder warum diese Struktur da oben, warum diese sortierte Liste so ineffizient ist, weil man immer für jede von diesen Operationen hier als erstes diesen Punkt finden muss, wo man das Element einfügen will. Wenn man den einmal gefunden hat, ist alles einfach und effizient. Logisch? Wenn ich den Punkt gefunden habe, kann ich dahinter einfügen, das Element entfernen, indem ich einfach nur die Zeiger umsetze, ja? Oder halt, wenn ich einfach nur Locate aufgerufen habe, das entsprechende Element zurückgeben. Ja? Und deswegen wollen wir jetzt sozusagen in dieser Vorlesung und folgenden, uns solche Navigationsstrukturen angucken. Ja? Also, wir erweitern diese doppelt verkettete Liste durch dieses Hausdach hier oben, und diese Struktur hier oben nutzen wir, um Locate effizient zu implementieren. So. An der Stelle schon mal so ein paar Sachen, die man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, damit einen die Aufgaben nicht verwirren. Ja. Also, dieses ganze Viech hier ist die Suchstruktur. Ja? Das heißt, wenn man über die Suchstruktur spricht, dann hat man irgendwie so eine Liste da unten plus diese Navigationsstruktur. Die Liste kann man eben verwenden, um zum nächsten Element zu kommen oder zum Element davor zu kommen. Ja, wie wir es uns davor gerade überlegt haben. Aber wenn man das einmal eingesehen hat, dann interessiert einen oft eigentlich so für die Aufgaben und so weiter zentral, wie diese Navigationsstruktur funktioniert. Ja? Das heißt, da werden wir jetzt verschiedene Bäume kennenlernen, zum Beispiel AWL-Bäume, B-Bäume. Und es ist in manchen Aufgaben so, dass wir diese Suchstruktur im Ganzen modellieren werden, und in manchen Aufgaben so, dass wir uns auf diese Navigationsstruktur, also auf den Baum alleine, begrenzen. Ja? Also schaut immer genau hin, ob über die gesamte Suchstruktur gesprochen wird oder eben nur über diese Navigationsstruktur, also nur über den Baum, und lasst euch davon nicht verwirren, wenn da irgendwie scheinbar dieser Teil da unten fehlt. Ja? Weil wenn man das einmal verstanden hat, wie man den Teil da unten verwaltet, dann ist das eigentlich, muss man das nicht immer wieder extra üben. So. Fragen hierzu bisher? Nein? Dann Suchbäume. Also ab jetzt, wie bauen wir uns eine effiziente Navigationsstruktur? Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben nutzen diese Suchbäume extern, dann halten die Baumknoten nur die Navigationsinformationen und die Nutzdaten sind in den Blättern gespeichert. Ja, also die Nutzdaten sind hier unten. Oder man könnte natürlich auch die Nutzdaten schon direkt in den Baumknoten ablegen. Ja, also auch hier wieder muss man sich darauf einstellen, dass wenn man sowas implementieren soll, zum Beispiel, dass man es entweder so oder so macht, je nachdem, wie es in der Aufgabe steht. Gut. Dann die Idee des binären Suchbaums. Das ist irgendwie jetzt sehr zentral, weil die anderen Bäume, die wir uns jetzt dann gleich noch so kennenlernen werden, die bauen auf diesem Konzept auf. Ja, also der binäre Suchbaum ist so das Grundkonzept, was wir dann leicht verändern werden, aber was jetzt erstmal sozusagen die grundlegende Idee ist. So, den binären Suchbaum haben wir ja schon mal im PGDP auch gehabt. Also die prinzipielle Idee ist, ich habe irgendwie binär bedeutet, ich habe einen linken und einen rechten, ein linkes und ein rechtes Kind, ja, und alle Elemente, wenn ich von einem bestimmten Knoten aus, hier der Wurzelknoten 10, wenn ich von diesem Knoten aus nach links gehe, dann finde ich nur Elemente, die kleiner sind als dieser, als der Wert von diesem Knoten, als der Schlüssel. Und auf der Seite finde ich nur Schlüssel, die größer sind, ja, beziehungsweise größer oder gleich. Das ist, auf einer Seite kann man noch die gleichen dazu tun, wenn man gleiche drin haben will, aber das ist nicht wichtig. Also, auf der einen Seite größer gleich und auf der anderen Seite kleiner gleich. Oder kleiner. Ja? Und was ist der Vorteil von so einem netten Baum? Naja, wenn wir jetzt so einen idealen Suchbaum hätten wie hier, ja, dann könnten wir in jedem Schritt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Element wie die 14 suchen, könnten wir in jedem Schritt durch jede Abbiegung auf dem Weg nach unten die Hälfte der Elemente sozusagen, die noch übrig sind, überspringen. Ja? Und damit haben wir irgendwie eine logarithmische Suchzeit, was sehr schnell ist. Gut. Also in so einem Suchbaum gibt es eben diese Suchbaumregel, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben. Hier werden jetzt die kleiner gleich sind sie, also im linken Baum werden die gleichen Schlüssel untergebracht. Wie gesagt, das ist egal. Also wenn wir Schlüssel K1 in T1 haben, T1 ist der linke Baum, T2 ist der rechte Baum, also K2 ist ein Schlüssel in T2, dann wissen wir, alle diese Schlüssel aus dem rechten Baum sind größer, alle diese Schlüssel aus dem linken Baum sind kleiner. Ja? Und dann können wir eben, wie jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, in diesem Baum suchen. Also wir fangen hier oben bei der Wurzel an. Und an jedem Knoten, den wir erreichen, entscheiden wir uns, ob wir nach links weitergehen müssen oder nach rechts weitergehen müssen, je nachdem, ob der Schlüssel, den wir suchen, kleiner ist als der Schlüssel bei dem Knoten, wo wir gerade sind. In dem Falle gehen wir halt zum linken Kind und ansonsten gehen wir zum rechten Kind. Ja? Also das ist so die grundlegende Idee, die euch jetzt ins Blut übergegangen sein müsste. Ja, und an der Stelle vielleicht auch nochmal, das ist irgendwie diese Strategie hier, ja, die ist irgendwie inhärent rekursiv, ja. Also man kann viele von diesen Sachen auch iterativ implementieren, natürlich, man kann alles iterativ implementieren, aber wenn man schon sowas liest, dass man irgendwie hier wieder einen Knoten hat, den man irgendwie gleich behandelt wie den Knoten da oben, dann bietet es sich sehr an, über solche die Implementierung dann rekursiv zu machen. Gut, dann ein nettes Beispiel. Also, wir haben diesen Suchbaum hier und wir wollen jetzt die 9 in dem Suchbaum finden. Also wir fangen deswegen hier oben bei der 10 an. 9 ist kleiner als die 10. Also es tut mir leid, ich werde jetzt natürlich inzwischen einige schon langweilen, wie zum Beispiel den Herrn da, der schon gähnt. Aber trotzdem versuche ich das ausführlich wie möglich zu machen, dass da niemand aussteigt. Also die 9, für die 9 gehen wir nach links, weil die 9 kleiner ist als die 10. Dann erreichen wir diesen Knoten mit der 3. Nun vergleichen wir die 3 mit der 9, stellen fest, die 9 ist größer als die 3. Deswegen gehen wir diesmal nach rechts. Ja, hier wäre links, da ist rechts. Nun treffen wir auf die 5. Bei der 5 stellen wir wieder fest, der Knoten 9 wäre größer als die 5. Deswegen gehen wir hier wieder nach rechts. Und jetzt finden wir das Blatt mit der 10 und dann geben wir eben diese 10 zurück. Ja, also wir haben ja gesagt, wir wollen den ersten Knoten, der größer ist. Deswegen geben wir jetzt hier die 10 zurück. So. Und dann für Insert bzw. Remove sind jetzt hier so Strategien auf den Folien, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, die fand ich nicht so richtig intuitiv und bei Remove auch, keine Ahnung, nicht so 100% einleuchtend. Deswegen werde ich euch das lieber gleich am Beispiel erklären. Ja? Also, wir wollen in diesen Baum hier die 5 einfügen. Ja? Was wir machen ist, erstmal gehen wir vor, wie wenn wir die 5 suchen würden. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach links, weil die 5 kleiner ist als die 10. Und dann stellen wir fest, die 5 ist größer als die 1. Deswegen gehen wir hier nach rechts. So. Und das heißt, und jetzt sehen wir, hier an dieser Stelle haben wir ein Blatt erreicht. Ja, die 10 ist ein Blatt. Und deswegen fügen wir die 5 jetzt hier, also Insert ist relativ einfach, fügen wir die 5 jetzt einfach an diese Stelle hier ein, wo vorher das Blatt war. Und geben der 5 als Kinder einmal das Kind, was vorher die 1 hatte, also die 10, und als anderes Kind das Element, was wir gerade neu eingefügt haben, diese 5 hier. Ja? Also Insert, sehr trivial. Wir steigen ab, wie als würden wir suchen und fügen dann das Element an die Stelle ein, wo wir sozusagen das gesuchte Element erwartet hätten. So, nochmal ein Beispiel für die 12. Ja, also man muss natürlich gucken, auf welche Seite man das vorhandene Element einfügt. Ja, hier bei der 5 muss es auf die rechte Seite, weil wir hier nach rechts abgestiegen sind. Und wenn wir jetzt allerdings die 12 einfügen, 12 würde ja, da gehen wir den Weg so hinab und dann steigen wir hier, wo wir das Blatt finden, steigen wir nach links ab und deswegen muss die 14 dann nach hier. Okay? Aber im Prinzip die gleiche Idee. 10, 12 ist größer, aber kleiner als 14, deswegen müsste sie hier hin. Und deswegen fügen wir sie hier neu ein. So. Etwas schwieriger das Remove, aber erstmal ist Insert bei jedem gut angekommen. Ja. Das ist da hinten? Nein, ist keine Meldung. Gut. Dann Remove. Bei Remove ist die ganze Sache ein klein bisschen komplexer. So. Im Prinzip müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Der eine Fall ist der einfache Fall und der kommt jetzt als erstes. Hier wollen wir die 1 entfernen. Die 1 hat, jeder innere Knoten hat zwei Kinder, ja? Aber die 1 hat nur, ein Kind ist nur ein Blatt und ein Kind ist ein weiterer innerer Knoten. Ja? In dem Falle ist es leicht. Ja, weil wir die 1 einfach, das nennen wir, weil wir die 1 einfach herausschneiden können. Ja? Also wir setzen einfach diesen Verweis von der 10, den setzen wir von der 1 hier auf die 5 um. Ja? Und damit haben wir die 1 gelöscht. Das funktioniert dann, wenn der Knoten entweder einen inneren Knoten als Kind hat oder gar keinen. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir die 12 löschen wollen würden, ja, könnten wir auch die 14 einfach auf dieses Kind hier umsetzen und schon wären wir fertig. logisch bei einem oder gar keinem einfach dieses herausschneiden. So, schwierig oder etwas komplizierter wird das Ganze, wenn wir einen inneren Knoten löschen wollen. Ja, also einen inneren Knoten, der zwei weitere innere Knoten als Kinder hat. So, und da finde ich jetzt das Beispiel hier nur mittelmäßig perfekt, deswegen machen wir schnell ein neues. Also eigentlich machen wir genau das gleiche Beispiel, nur ein klein bisschen komplizierter, damit man gut sehen kann, um was es geht. Also wir hatten hier oben irgendwo einen Knoten 10, dann gab es hier einen Knoten 14, der hatte hier einen Knoten 28. Und was ich jetzt eben anders mache, ich baue hier den Knoten 12 ein, hier den Knoten 11 und hier 13. So, und darunter kommen dann nur noch die Blätter, stets. Ja? Also diese Blattverweise, die lasse ich jetzt mal hier weg. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen diesen Knoten 14 hier, die 14 wollen wir löschen. So, das geht nicht genauso einfach wie vorher, weil wenn wir die 14 jetzt da einfach rausnehmen würden, dann hätten wir das Problem, dass diese 10 hier irgendwie jetzt zwei rechte Kinder hätte. Und das geht nicht. Ja? Binärer Baum gibt es auf der rechten Seite immer nur ein Kind. Deswegen können wir die 14 nicht einfach löschen. Deswegen machen wir jetzt das Folgende. Und zwar suchen wir den Vorgänger von dieser 14 im Baum. Der Vorgänger ist derjenige Knoten, der in dem linken Teilbaum hier der größte Knoten ist. Ja? Weil alle Knoten auf der Seite sind ja größer. Also ist der größte Knoten auf dieser Seite gerade der Knoten, der zwar kleiner ist, oder von mir aus gleich, aber sagen wir mal kleiner, als der Knoten 14. Und aber der größte in dem Teilbaum ist und damit der größte Knoten, der kleiner ist. Also gerade der Vorgänger. So, und wie erreichen wir jetzt diesen Vorgänger? Den erreichen wir, indem wir hier einmal nach links gehen und dann nur noch nach rechts. So, wir gehen also so weit wie möglich nach rechts. Wenn wir so weit wie möglich nach rechts gegangen sind, ja, dann wissen wir, dass wir denjenigen inneren Knoten gefunden haben, der der Vorgänger ist und der kein weiteres rechtes Kind mehr hat. Ja, aber sonst könnten wir noch eins weiter nach rechts gehen. Ja? Also dieser Knoten hier, das ist ja der, wo wir am weitesten nach rechts gegangen sind, der innere Knoten, wo wir am weitesten nach rechts gegangen sind. Dieser innere Knoten hat auf jeden Fall kein rechtes Kind mehr. Das bedeutet auch, dass wir ihn löschen können, indem wir die Strategie anwenden, die wir gerade besprochen haben. Ja? Ja. Genau, alle, also wir sprechen jetzt, das ist damit vielleicht nochmal genau, ist ein guter Einwand, wir sprechen jetzt erstmal zum Verständnis über die inneren Knoten, also er hat kein rechtes Kind mehr als inneren Knoten, aber natürlich haben alle diese, hat jeder innere Knoten dann nochmal ein Blattknoten aus der Liste als rechten Kind, ja? Also ihr habt es ja auch auf der letzten Folie so, schon so gesehen, es ist wirklich so, dass die untersten inneren Knoten haben immer noch diese Blattknoten dranhängen, ja? Die lassen wir jetzt bloß zur Vereinfachung gerade sprechen wir nicht über die. Genau. Also jetzt haben wir diesen rechtesten inneren Knoten gefunden, der keinen weiteren inneren Knoten mehr als rechtes Kind hat und damit haben wir den Vorgänger gefunden. Und was wir jetzt machen ist, wir löschen diesen Vorgänger heraus. Das können wir machen, indem wir die Strategie anwenden, die wir vorher besprochen haben. So. Also wir löschen diese 13 hier raus. Nun wollten wir aber eigentlich nicht die 13 löschen, sondern die 14. Ja? Und das machen wir jetzt, indem wir den Inhalt von dem Knoten, also den 13 plus den Verweis nach unten, verschieben wir jetzt nach oben in diese 14. Ja, also wir ändern jetzt diesen Knoten hier. Auf 13. Gut. Jetzt haben wir offensichtlich die 14 entfernt und die 13 ist immer noch da. Das Einzige, was wir uns jetzt nur noch überlegen müssen, ist, ob wir jetzt unter Umständen den Suchbaum kaputt gemacht haben. Da die 13 aber das größte Element in diesem Teilbaum hier war, sind alle Elemente in diesem Teilbaum hier auf jeden Fall kleiner. Einverstanden? Und deswegen sind hier weiterhin alle kleiner. Und weil die 13 ja kleiner war als die 14 und diese Elemente hier alle größer als 14 waren, sind diese Elemente auch alle größer als die 13. Und damit ist die Suchbaumregel immer noch intakt. Wir haben die 14 gelöscht und sind fertig. Das ist also die Art und Weise, wie wir einen inneren Knoten löschen können. Jetzt schauen wir uns das Vorlesungsbeispiel an, was ein klein bisschen in dem Sinne, warum ich das jetzt hier anders gewählt habe, war, weil in dem Vorlesungsbeispiel es eben hier in diesem Teilbaum nur einen einzigen Knoten gibt. In dem Falle ist der einzige Knoten, der da ist, der einzige innere Knoten genau dieser Vorgänger. Und deswegen, wir gehen entsprechend so vor. Also wir löschen diese 12 und kopieren sie nach hier. Ja? Und wir updaten die 12 einmal in diesem Knoten und in diesem Knoten. Ja? Also sowohl im Blatt als auch in dem inneren Knoten. So. Das war Remove. Das wird konzeptuell uns so wieder begegnen. Deswegen wäre es jetzt wirklich wichtig, dass man das komplett nachvollzogen hat. Also Insert einfach an die Stelle einfügen, wo man es gesucht hätte. Remove, zwei verschiedene Fälle. Entweder keine weitere, nur ein innerer Knoten als Kind oder kein innerer Knoten als Kind, dann einfach rausschneiden. Oder zwei innere Knoten als Kind, dann den Vorgänger rausschneiden und den Knoten mit dem Vorgänger überschreiben. Gut, ja. Mit der Liste können wir uns jetzt noch mal ganz kurz bei dem Remove angucken. Also was wir jetzt bei dem Remove einfach gemacht haben, ist, nachdem wir diesen Knoten hier rausgeschnitten haben, also wir haben ja die 12 gelöscht als Vorgänger, das ist ja einfach, indem wir einfach umsetzen, auch in der Liste ist es einfach, ja. Dann kommen wir im Prinzip zu einer Situation, die so aussieht. Hier steht die 14 noch und hier steht die 14 noch. Ja, und jetzt tun wir einfach an beiden Stellen hier die 14 durch diese 12 ersetzen. Also durch diesen Vorgänger. Und dann ist wieder alles so, wie es sein sollte. Man kann das mit der Liste sicher unten auch lösen, indem man Zeiger umwurstelt. Dann muss man theoretisch auch nur hier was ersetzen. Aber man kann sich das jetzt erstmal so vorstellen und dann in der Implementierung kann man sich es nochmal überlegen. Ja. Wie bitte? Ah, gute Frage. Wir haben hier unten immer noch dieses unendliche Element drin. Das haben wir einfach nur als um die Elemente da unten symmetrisch zu haben. Also dass wir sozusagen sagen können, wir haben jedes innerer Knoten hat ein rechtes Kind, also ein rechtes Blatt, und deswegen haben wir dieses unendliche Element. Wir hatten ja auch vorher dieses Locate definiert, dass wir das nächste Element zurückgeben, was größer ist als das Element, was wir suchen. Ja, da müssten wir jetzt eine Fallunterscheidung haben. Was machen wir denn, wenn wir das letzte Element sozusagen, wenn unser Element wir ein größeres Element suchen als das größte in der Liste, ja? Und dann können wir eben, wenn wir dieses unendliche Element haben, können wir einfach dieses unendlich zurückgeben. Damit müssen wir bei dem Locate keine Fallunterscheidung mehr machen. Ja? Also das kann man natürlich in der Praxis auch implementieren, dass man dann irgendwie ein Empty zurückgibt oder sowas. Ja? Also muss man nicht drin haben, aber so kann man irgendwie leichter über die Struktur sprechen. Weitere Fragen? Gut. Sehe ich keine mehr. Dann, warum sind wir jetzt noch nicht glücklich mit dieser Suchstruktur? Ja, also das Schöne an dieser Suchstruktur ist, sie ist ja doch relativ einfach. Könnte man sich also vorstellen, dass man die einfach direkt verwendet. Und der Nachteil ist eben, wenn wir Pech haben und diese Elemente sozusagen mit unserer Insert-Strategie einfügen, dass wir dann unter Umständen eben doch keine logarithmische Suchzeit kriegen. Und hier ist so ein Beispiel gegeben. Also wir haben einfach die Elemente in sortierter Reihenfolge in den Baum eingefügt. Also erst die 1, dann die 3, dann die 5 und so weiter. Und dann entsteht eben ein Suchbaum, der so aussieht. Und wenn wir jetzt die 28 suchen, dann seht ihr schon, dass wir genau hier n Ebenen absteigen müssen. Und damit haben wir wieder das Gleiche erreicht. Das ganze Ding hier sieht ja auch schon aus wie eine Liste. Ja? Also im Prinzip, wenn wir Pech haben, ist unser Suchbaum nichts anderes mehr als eine Liste, wenn er so aussieht. Ja? Und in dem Fall haben wir eben diese Worst-Case-Laufzeit von groß Theta von n. So, das heißt, jetzt geht es in den nächsten Schritten darum, diesen Suchbaum derart zu verbessern, dass wir diese Situation möglichst vermeiden. Und jetzt wäre natürlich die erste Idee, okay, wir wollen eigentlich einen Suchbaum haben, der perfekt balanciert ist. Ja? Also wir hätten gerne möglichst bis meinetwegen auf der letzten Ebene hätten wir gerne bei jedem Baum genau 2 Kinder. Ja? Ist allerdings etwas, was in der Praxis halt schwer zu erreichen ist. Und deswegen gibt es diese AVL-Bäume. Die AVL-Bäume sind nicht perfekt balanciert, aber der Höhenunterschied für die Kindbäume ist beschränkt. Ja? Also, der Höhenunterschied ist entweder minus 1, 0 oder 1. Das bedeutet, entweder der linke Teilbaum hat ein Element mehr als der rechte Teilbaum. Also ist eine Ebene, Entschuldigung, nicht ein Element mehr, das ist falsch. Ist eine Ebene tiefer als der rechte Teilbaum. Die beiden Teilbäume haben die gleiche Tiefe. Oder der rechte Teilbaum ist um eine Ebene tiefer als der linke Teilbaum. Diese 3 Möglichkeiten. Ja, also, wie gesagt, führt nicht unbedingt zu einem idealen, unvollständigen Binärbaum. Aber, also, wie wir ihn von den Heaps kannten, wenn ihr euch erinnert, da hatten wir im Prinzip nur auf der letzten Ebene die hinteren Blätter, die gefehlt haben. Aber zu einem hinreichenden Gleichgewicht. Und was bedeutet hinreichendes Gleichgewicht? Hinreichendes Gleichgewicht ist, wenn wir gleich die Laufzeit berechnen, dann ist die Laufzeit von der Locate-Operation irgendwie logarithmisch. Ja? Und das ist das Entscheidende. Wir wollen eine logarithmische Laufzeit von dem Locate haben. So. Also. Dazu erstmal, was wir eh schon wissen. Die Laufzeit von Locate hängt von der Baumhöhe ab. Also ist die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist die größte Höhe bei einer gegebenen Anzahl von Elementen? Ja? Und die umgekehrte Frage, die im Prinzip die identische Aussage enthält, ist, je nachdem, über was man halt leichter Argumentationen führen kann, wie viele Elemente hat ein Baum der Höhe h mindestens? Ja, also es ist genau die gleiche Frage, nur anders formuliert. Und jetzt überlegen wir uns, was die Antwort auf diese Frage für unseren AVL-Baum ist. Ja, den auch man auch Fibonacci-Baum nennt, das sehen wir gleich warum, hier unten nämlich. Also, wenn wir einen Fibonacci oder einen AVL-Baum der Höhe h haben, dann hat mindestens eins der Kinder die Höhe h minus 1. Und im Worst Case sind die beiden Bäume ja nicht balanciert. Ja, wenn sie balanciert sind an dem Knoten, dann ist es ja besser. Aber wenn sie unbalanciert sind, dann hat eben das andere Kind die Höhe h minus 2. Einverstanden? Kleiner ist nicht erlaubt im AVL-Baum. Und damit entspricht die Anzahl der Blätter gerade den Fibonacci-Zahlen. Ja? Das muss man einen Augenblick auf sich wirken lassen, warum das so ist, warum diese Rekursion hier gilt. Ja? Also wenn wir hier irgendwie einen bestimmten Baum haben, irgendwie der Basisfall ist, dass wir irgendwie, hier haben wir diese beiden Blätter, wir haben irgendwie nur einen Knoten mit 2 Kindern, das ist irgendwie Level 0, Ja, weil der nur Blätter hat. Beziehungsweise Level 1. Level 0 ist dann nur ein Blatt ohne Baum. Und Level 1 ist dann ist genau das, was ich da hingemalt hatte. Ja. Also hier sowas hier und sowas hier. Und die beiden zusammen, ja, die muss man aufaddieren. Also der hat die zwei Blätter, der hat null Blätter. Und das entspricht gerade, wenn wir jetzt hier einen Baum der Höhe H haben, also in dem Falle der Höhe 2, ja, dann hat er gerade, dann sind der, müssen wir die Anzahl der Blätter von diesem Baum der Höhe 2 berechnen wir ja, indem wir die Blätter von den beiden Kindern aufaddieren. So, dieser Baum hier tut gerade das beitragen von einem Unterbaum der Höhe H minus 1, also der Höhe 1, plus Unterbaum der Höhe H minus 2, das ist Höhe 0. Ja? Und damit haben wir für die Anzahl der Blätter, weil die ja eben die Summe von den Blättern von den Kindern ist, haben wir genau diese Formel. Ja? Also wir rechnen die Anzahl der Blätter von einem Baum dieser Höhe aus, indem wir diese Höhe addieren und diese Höhe addieren. Und wenn wir jetzt wieder den nächsten, wenn wir noch eine Stufe höher bauen würden, hätten wir eben wieder die gleiche Rechnung zu machen. Und damit haben wir genau die Fibonacci-Zahlen. Gut, dann endlich ein Beispiel. So sieht dann so ein AVL-Baum aus. Also man sieht schon auf den ersten Blick, dass der nicht so schön ist, wie man das vielleicht sich wünschen würde. Ja, also es ist eben unbalanciert, aber nicht vollständig unbalanciert. Und jetzt sehen wir eben, zum Beispiel bei diesem Knoten 3 hier, der hat gerade so einen Überhang auf der einen Seite, also hier ist er irgendwie tiefer als da, aber der Unterschied ist eben nur 1. Ja, also hier hat er irgendwie, der Teilbaum hat die Höhe 1 und der Teilbaum hat die Höhe 2. Gut. Und hier oben wieder das Gleiche. Hier, dieser ganze Teilbaum hier, der hat die Höhe 1, 2, 3, 4 und der hier 1, 2, 3. Ja, also unbalanciert, aber an jedem Knoten der Unterschied maximal 1. In eine oder die andere Richtung. Gut, und jetzt zurück zur Frage, wie viele Blätter haben wir in so einem Baum der Höhe H? Also wir haben uns vorher schon überlegt, Höhe H0 haben wir nur ein Blatt, Höhe H1 haben wir genau einen inneren Knoten und zwei Blätter. Und der Fibonacci-Baum der Höhe H plus 1 besteht eben jetzt aus sich selbst und die beiden Kinder, die Höhe H haben und H minus 1. Hatten wir eben gerade uns schon überlegt. Und jetzt muss man eben wissen, dass man die Fibonacci-Zahl nach dieser Formel hier berechnen kann. Und jetzt sehen wir schon, dass das irgendwie exponentiell ist. Ja? FK, also K ist jetzt die Höhe. Das heißt, FK ist irgendwie exponentiell in der Höhe K. Also, wir haben genau F für einen Baum der Höhe H haben wir dann eben genau FH plus 2 Blätter und einen inneren Knoten weniger. Ja, also wir haben ja für jedes Blatt haben wir genau einen inneren Knoten, außer für dieses unendlich Blatt. Ja. Und wie wir eben schon gesagt haben, exponentiell in der Höhe und damit umgekehrt ist die Höhe logarithmisch in der Anzahl der Elemente. Und damit sind wir glücklich, weil wir damit eine logarithmische Locate-Funktion implementieren können. So, sind soweit alle glücklich? Scheint so. So, und jetzt kommen wir dann zu dem Insert und zu dem Remove. Und bei Insert und Remove beim AVL-Baum werden einem die Gehirnwindungen ein bisschen verdreht. Da gibt es nämlich solche netten Rotationen, aber dazu gleich. So, der erste Schritt beim Insert und Remove ist, dass man in den Baum, also erstmal vielleicht bei Insert, führen wir so aus, wie als wenn wir in einen Binärbaum einfügen würden. Ja? Also das ist ja irgendwie ein Binärbaum mit mehr Regeln und deswegen können wir in den Baum auch genauso einfügen, wie wir es bei einem Binärbaum tun würden. Unglücklicherweise kann uns dabei allerdings passieren, dass nach dem Einfügen diese Regel verletzt ist. Also diese Höhendifferenzregel. Ja? Also, die Höhendifferenz ist verletzt und dann müssen wir diese Rebalancierung bzw. Rotation durchführen, so lange, bis die Höhendifferenz wieder repariert ist. Und natürlich müssen wir uns dann auch überlegen, dass wir dadurch nicht irgendwie unsere logarithmische Laufzeit verlassen, aber dazu später. Genau. Damit wir das machen können, müssen wir uns an jedem Knoten zusätzlich 2 Bit extra merken, um diese Höhendifferenz zu speichern. Ja? Also, in jedem Knoten haben wir ein Attribut, was uns sagt, ob der Knoten balanciert ist oder ob der eine oder der andere Unterbaum mehr Gewicht hat. Und jetzt eben, was wir später noch uns, denke ich, genauer anschauen werden, die Laufzeit all dieser Operationen ist log n. So, dann etwas mehr Details. Erstmal den Knoten finden wir, wo wir das neue Blatt einfügen, wie beim Binärbaum, wie gesagt. An diesem Knoten ändert sich die Höhendifferenz um plus minus 1. Logisch, wir haben einen Knoten, wir fügen als auf der einen Seite, der hat ja irgendwie nur Blätter, und da fügen wir auf der einen Seite jetzt einen neuen Knoten ein. Dadurch kriegt der auf der Seite einen stärkeren Hang. Logisch? Das passiert hier. Und jetzt gehen wir von diesem Knoten, der jetzt einen stärkeren Hang hat, gehen wir hoch und aktualisieren jeweils die Höhendifferenz. Und jetzt gibt es dabei 3 verschiedene Fälle. Der eine Fall ist, wir rechnen die Höhendifferenz 0 aus. Dann hatte der Baum vorher einen Überhang in die andere Richtung. Okay, wenn der vorher noch so gehangen ist und jetzt hängen wir auf der anderen Seite einen neuen Knoten an, dann ist er gerade ausbalanciert. In diesem Falle sind wir fertig. Dann können wir direkt zurückgehen. Die andere Möglichkeit ist, dass die Differenz plus minus 1 ist. Also er war vorher ausbalanciert, jetzt hängen wir den einen Knoten ein und er hat jetzt einen Hang in eine Richtung. Durch diese Operation hat sich jetzt allerdings von dem gesamten Unterbaum die Höhe verändert. Logisch? Das war vorher nicht der Fall. Vorher war er ja so gekippt, wir hängen auf der anderen Seite ein, er ist ausbalanciert, hat aber noch die gleiche Höhe wie vorher, deswegen können wir aufhören. Jetzt, bei hier, hat sich jetzt die Höhe verändert und deswegen müssen wir die Höhendifferenz zum Vaterknoten weitergeben. Und da mit der gleichen Fallunterscheidung weitermachen. Wir werden gleich noch Beispiele sehen. Und eben die dritte Möglichkeit ist, dass die Differenz plus minus 2 ist. Also, das passiert, wenn der entsprechende Teilbaum, wo wir den einen Knoten jetzt angehangen haben, wenn der vorher schon Überhang hatte. Und jetzt fügen wir eben noch einen Knoten ein und jetzt plötzlich hat er zu viel Überhang. Also entweder plus 2 oder in die andere Richtung minus 2. Gut. Und in dem Falle machen wir eben diese sogenannten Rotationen, um das zu reparieren. Und das Interessante ist, nach den Rotationen ist die Höhe genauso wie vorher. Werden wir gleich sehen, warum. Das heißt, danach sind wir fertig. Das heißt, wir machen nur eine Rotation. Gut. Es gibt jetzt interessanterweise, das muss man sich auch erstmal wieder so ein bisschen auf sich wirken lassen. Meldung? Ja. Ja. wieso wir die nicht auf Null anpassen müssen? Wir müssen sie schon auf Null anpassen. Aber was wir nicht machen müssen, ist, wir müssen nicht zum Vater weitergehen. Weil ja dadurch, dass der andere Baum sozusagen, also wir hatten ja vorher sowas hier. Vielleicht, wenn man es aufmalt, ist es logischer. Ich male es jetzt nur mal mit einer sozusagen an der untersten Stelle auf. Stell mir vor, wir hatten vorher sowas hier. Also der hatte jetzt, hat er jetzt minus 1. Ja? Und jetzt fügen wir hier einen neuen Knoten ein. Hier. Okay? Jetzt stellen wir fest, der hat jetzt hier 0. Aber die Höhe von diesem gesamten Baum hier, die hat sich jetzt nicht verändert. Logisch? Weil der hatte ja vorher, hatte er auf der anderen Seite eins mehr, jetzt hat er auf beiden Seiten gleich viele, also ist die Höhe gleich geblieben. Und deswegen müssen wir jetzt eben nicht mehr weiter zum Vater gehen, weil sich aus der Sicht des Vaters nichts verändert hat. Okay? Nochmal in Ruhe drüber nachdenken, ist am Anfang ein bisschen fies. Gut. Also, Rotationen. Es gibt tatsächlich nur zwei verschiedene Fälle, die grob anders laufen. Ja? Plus ihre jeweiligen symmetrischen Fälle. Also hier haben wir jetzt die Situation vorliegen, dass wir hier oben eine plus 2 haben und hier eine plus 1 haben. Ja? Genau die gleiche Situation würde vorliegen, wenn wir hier eine minus 2 hätten und dann auf der Seite eine minus 1. Also man muss sich immer vorstellen, dass die symmetrischen Fälle im Prinzip genauso ablaufen. So, also was ist jetzt hier passiert? Wir haben in diesen Teilbaum hier was eingefügt, deswegen das Plus da unten. Dadurch ist der jetzt hier um 1 größer geworden als der da. Dadurch hat dieser hier eine plus 1. Vorher hatte er eine 0. Dann gehen wir zum Vater. Und beim Vater stellen wir jetzt fest, leider hatte der Vater vorher schon eine plus 1 und hat jetzt eben eine plus 2. Und was wir dann eben machen ist, wir machen eine sogenannte Linksrotation. Und zwar um das A rum. Linksrotation ums A. Also so, jing. Gut. Bedeutet, was jetzt hier vielleicht so ein bisschen schwierig zu sehen ist, also wenn wir jetzt hier irgendwie sowas hatten, C, D, E. Also, wenn ihr euch das wirklich vorstellt, ihr würdet das Ding um 1 so nach rüber drehen. Ja? Dann rutscht das A, rutscht 1 nach unten, nämlich hier hin. Dieses D rutscht 1 zur Seite und ist jetzt hier bei dem A. Ja? Das C war vorher schon bei dem A, rutscht einfach nur 1 nach unten, ist hier. Und das E rutscht nach 1 nach oben und ist jetzt, also bleibt weiterhin das rechte Kind von dem B. Das ist die, ist was wir im Prinzip machen. Also im ersten Schritt jetzt erstmal einfach nur einsehen, was gemacht wird. Und jetzt überlegen wir uns kurz, dass es korrekt ist. Also dieses C, die Elemente in dem C waren kleiner als die Elemente in dem A, kleiner gleich. Die sind immer noch hier links von dem A, das ist richtig. Die Elemente von dem D waren größer als A und kleiner als B. Sie sind kleiner als B und größer als A, ist also weiterhin korrekt. Die Elemente von dem E waren größer als A und größer als B. Ist immer noch korrekt, ja? Weil die einzige Bedingung, die hier in dem Baum noch sozusagen durch dieses Suchbaumkriterium gegeben wird, ist, die Elemente müssen größer sein als B. Deswegen ist die Operation, diese Rotation erstmal von dem, die erhält dieses Suchbaumkriterium. Ja? Und jetzt schauen wir uns die Höhen an. Also die Höhen sind so, wenn man sich das überlegt, wie hier dargestellt. Ja? Hier ist plus 2, das bedeutet, und hier plus 1. Also muss dieser Baum gleich groß wie dieser Baum sein. Und dieser Baum hier hat genau ein Element mehr. Und wenn ihr euch das sozusagen einfach durch die Höhen so nebeneinander malt, dann seht ihr, dass jetzt wir höhentechnisch eins kleiner geworden sind. Die beiden hier haben dieses C und D, und C und D hatten ja die gleichen Höhen. Deswegen haben wir jetzt hier eine 0. Und auf der Seite hier, dieses hier ist 1 größer als C und D, aber dafür gibt es ja hier auch einen Knoten mehr. Und damit ist dieser ganze Teilbaum gleich hoch wie dieser ganze Teilbaum. Und damit haben wir hier wieder eine 0. Wenn ihr euch jetzt vergleicht mit der Situation, die wir vor dem Einfügen hatten, da war ja sozusagen alles gleich bis auf dieses Eckchen hier unten. Ja, da seht ihr, dass die Höhe von dem Ding jetzt gleich groß ist. Okay? Und deswegen sind wir jetzt fertig, weil sich jetzt aus Sicht des Vaters von dem A hier nichts verändert hat. Ungefähr eingesehen? So, das war der leichte Fall, jetzt kommt der schwierige. Also, und zwar, das war die Einfachrotation und jetzt könnte es unglücklicherweise noch zu einer Doppelrotation kommen. Und bei einer Doppelrotation ist es so, dass die Vorzeichen sich unterscheiden. Also vorher hatten wir hier plus 2 und plus 1, beziehungsweise auf der anderen Seite die symmetrische minus 2 und minus 1. Und jetzt haben wir eben unterschiedliche Vorzeichen, also in dem Falle, in dem Beispiel jetzt, plus den symmetrischen Fall halt wieder, plus 2 und hier minus 1. Okay? Und aussehen tut das Ganze dann so. Es könnte natürlich auch sein, dass dieses Plus bei dem Baum hier ist. Ja? Das würde, wenn ihr euch das dann durchüberlegt, ist es von dem, was man machen muss, exakt das Gleiche. Spielt keine Rolle. Also sagen wir, ohne Einschränkung der Allgemeinheit, dass dieses Plus auf dieser Seite hier passiert ist. Und was wir jetzt machen ist, wir rotieren zunächst nach rechts um das B und dann nach links um das A. Also wir rotieren zunächst nach rechts um das B und dann nach links um das A. So, und damit man, weil man das vielleicht im Kopf nicht so direkt sieht, mache ich das jetzt nochmal schrittweise. So. Also, male ich uns nochmal schnell auf, was wir bisher hatten. Also, ich bitte um ein klein bisschen Geduld. Derweil kann man sich ja so ein bisschen von den Bäumen erholen. Dann war hier ein C. Ich hoffe, dass ich das irgendwie auf das Blatt kriege. Das ist gar nicht so leicht. Dann gab es hier, ich mal so klein wie irgendwie möglich. Tut mir auch fürchterlich leid. Meine Schrift ist eine gewisse Zumutung. Plus 2. Dann hatten wir hier minus 1. Dann hatten wir hier einen weiteren Baum, den nenne ich jetzt mal F. Mit einem H dran, H-Teilbaum. Hier geht's runter zu einem Teilbaum, den ich jetzt einfach mal X genannt habe. Und der X hatte einen Teilbaum D, nicht B, D. D der Höhe H minus 1. H minus 1. Und auf der Seite hier hatten wir jetzt einen Teilbaum E der Höhe H minus 1 und unten dran noch so ein X. So. Jetzt haben wir gesagt, erster Schritt ist Einfachrotation in diese Richtung. Um das B rum. Ja? Was jetzt passiert, ist das Folgende. Also wir haben, ich mache es mal hier in diese Ecke hin. Hier kommt das hier, dieser Ast von hier oben runter. Ja? Wenn ihr euch jetzt einfach erinnert, wie die Einfachrotation ging, dann kommt jetzt an diesen Knoten hier, wo vorher das B war, kommt jetzt das X hin. Ja? Auf der Seite von dem X ist das B. Das B hat hier das F. Das F hatte einen Teilbaum der Höhe H. Das an dem B hängt an der anderen Seite dann das E dran mit einem Teilbaum der Höhe H minus 1 plus dem X. H minus 1. Und X. Kann man wunderbar lesen. Und an dem X hängt dann hier noch dran das D. Mit einem Teilbaum der Höhe H minus 1. Jetzt überlegen wir uns schnell, wie die Höhenverhältnisse sind. Und hier oben wäre das A weiterhin. Und es hat hier eben noch dieses andere. Also das A hat weiterhin, also erstmal schauen wir uns hier unten an. Hier haben wir einen Teilbaum der Höhe H. Hier haben wir einen Teilbaum der Höhe H minus 1 plus X ist auch H. Das heißt, die beiden sind gleich hoch. Okay, also hier ist irgendwie eine 0. Ist jetzt nicht wichtig, weil wir dann eh nochmal eine andere Rotation machen, aber einfach nur, damit man das Zwischenergebnis vollständig hat. Hier hat man eine 0, dann hier, hier ist es eine plus 2, warum? Weil hier ist ein Teilbaum der Höhe h minus 1, hier haben wir 1, 2 plus h, ja, ist, und deswegen ist die Höhe hier 2 unterschiedlich. Gut, soweit so schön. Das ist also das Zwischenergebnis nach der einfachen Rotation nach rechts. Nochmal für alle, damit es logisch ist, dieses X kam nach oben, das F, wir haben also das gemacht, F ging nach unten, dieses E ist nach drüben gegangen, hängt jetzt an dem B. Ja, also alles eins nach so gezogen und dieses hier, was hier so hängt, nach drüben und auf die andere Seite von dem B. Das Suchbaumkriterium ist nicht verletzt nach demselben Argument, was wir uns eben schon bei der Einfachrotation überlegt haben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass dieser ganze Schladderadatsch hier um dieses Element hier oben, also ich male jetzt doch nochmal das C hin mit dem H hier, um dieses Element eins nach links rotiert wird. Jetzt ist das X oben, logisch, das X wird nach oben gezogen. Das D wandert hier rüber an das Kind vom C. Und auf der Seite hier bleibt dieser ganze Teilbaum. Schauen wir uns das nochmal an, in Ruhe, auf der anderen Folie, auf der Originalfolie. Also auf der Originalfolie war das hier C. Hier hatte ich, das hatte ich F genannt. Das hatte ich, das war X schon. D und E. Okay? Deswegen jetzt, seht ihr natürlich leider das andere nicht, aber eben das C bleibt da. D ist hier. E ist da. Und F ist hier. Logisch. X oben. Auf der einen Seite dieses B mit dem F und dem E. Auf der einen Seite das B mit dem F und dem E. Und auf der anderen Seite das D. Hier. Gut. Jetzt schauen wir uns wieder die Höhen an. Die Höhen vor dem Einfügen von dem X, also ich meine, hier ist es ja gerade so hingezeichnet, dass man das sieht, ja? Also irgendwie, das war irgendwie hier die Höhenlinie, bevor wir das X eingefügt haben, jetzt haben wir es eingefügt und nach dem Einfügen, nach der Rotation seht ihr jetzt die Höhenlinie wieder da, wo sie vorher verlaufen ist. Also nach der Rotation hat sich die Höhe von diesem gesamten Baum hier nicht mehr verändert und damit sind wir mit der Einfügeoperation komplett fertig. Und wenn das x eben hier gewesen wäre, würde es jetzt da hängen. Ja. Indem wir einfach angucken, wenn das Vorzeichen von dem hier und von dem hier gleich ist, dann sind wir in dem Fall gleiches Vorzeichen. Wenn das Vorzeichen unterschiedlich ist, plus 2 und minus 1, oder immer die symmetrischen Fälle, dann wissen wir sind im Doppelrotationsfall. Weitere Fragen dazu? Ja. Nein. Und das Argument, warum wir nur eine Rotation machen müssen, war, dass wir... bitte? Ja. Wie auch immer das jetzt gekommen ist, weiß ich nicht. Wir waren, glaube ich, irgendwo bei 260 rum. Nee. 318? 368. Nein, 268. 296. Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, euch an mir zu rächen, indem ihr jetzt alle noch ein paar mehr verschiedene Zahlen sagt. Und nach 10 Minuten sagt ihr dann, so fühlen wir uns bei den Hausaufgaben. Gut. Hier. In dieser Situation, das Argument, warum wir nach der Rotation fertig sind, ist, bevor wir überhaupt ein Element eingefügt haben, hatte der Baum diese Höhe hier, dieser Teilbaum hier. Nach dem Einfügen und der Rotation hat er die gleiche Höhe. Aus dem Grund hat sich aus Sicht des Vaters die Höhe von dem Teilbaum nicht verändert. Und deswegen sind wir fertig. Und das Gleiche gilt auch bei der Doppelrotation. Dann weitere Fragen. Keine mehr. Wie sieht es zeitlich eigentlich aus? Wir haben noch. Wunderbar. So. Jetzt habt ihr das Ganze schon für Insert gesehen. Bei dem Remove werden wir das Ganze jetzt ein bisschen beschleunigen, weil sonst, denke ich mal, wird es irgendwann langweilig. Also konzeptuell ist es die gleiche Herangehensweise. Wir machen im Prinzip erstmal das Remove. Wir suchen den Knoten, den wir entfernen wollen. Jetzt haben wir wieder diese beiden Situationen, die wir uns schon bei dem Binärbaum überlegt hatten. Also, falls V ein Blatt ist oder genau ein Kind hat, ja, dann löschen wir es raus, aktualisieren die Höhendifferenz und machen wieder mit Rotationen fort. Das sehen wir gleich nochmal auf der nächsten Folie, wie dann die Rotationen sind. Und falls V jetzt 2 Kinder hat, ja, wieder genau die gleiche Situation wie im Binärbaum, dann vertauschen wir es mit dem rechtesten Knoten im linken Unterbaum, das ist wieder dieser Vorgängerknoten, und löschen V, also diesen Vorgänger, und nach dem Löschen von dem Vorgänger haben wir dann wieder die gleiche Situation, wie wir bei dem Fall 1 hatten, und müssen dann eben durch Höhendifferenzen korrigieren bzw. eine Rotation machen. Und jetzt haben wir eben wieder höchstens ein linkes Kind eben. Und jetzt haben wir, und dann, wenn wir sozusagen den Löschvorgang abgeschlossen haben, entsprechend dem, was wir auch im Binärbaum machen würden, haben wir eben wieder diese 3 Möglichkeiten jeweils, wenn wir die Höhendifferenz 0 haben. Dann war die Höhendifferenz vorher plus minus 1. Die Höhe hat sich also verändert. Wir müssen aber nicht rotieren. Und machen deswegen mit dem Vaterknoten weiter. Wenn die Differenz plus minus 1 ist, dann war sie vorher 0 und die Höhe hat sich nicht geändert. Ist jetzt ein bisschen gespiegelt gegenüber dem anderen Fall, also kleines Beispiel. Hier war irgendwie nichts, beziehungsweise nur ein Blatt und hier war ein Knoten. Jetzt löschen wir, also die Höhendifferenz ist jetzt hier minus 1. Quatsch, sorry. Hier ist der andere. Die Höhendifferenz ist 0. Ja? Der Baum hat jetzt in dem Falle hier die Höhe, wenn wir uns hier noch die Blätter vorstellen, hat er die Höhe 2. Und wenn wir jetzt hier ein Blatt rauslöschen, dann ist jetzt eben die Höhendifferenz minus 1. Nicht ein Blatt rauslöschen, sondern diesen Knoten da rauslöschen, Entschuldigung. Dann haben wir jetzt die Höhendifferenz minus 1. Und dieser Knoten hier hat weiterhin die Höhe 2. Und damit gibt es keine Änderung mehr und wir können aufhören. Logisch, weil sich der Baum die Höhe von dem Unterbaum nicht verändert hat. Die war vorher 2 und ist jetzt immer noch 2. Ja, also genau anders als bei dem Einfügefall. Also in dem Falle, Wert war vorher 0, Höhe unverändert, also aufhören. Und wenn sich die Höhendifferenz 2 ergibt, also ihr seht schon, sehr symmetrisch zu dem anderen Fall beim Einfügen, dann brauchen wir eben diese Rebalancierung und dann machen wir einfach bzw. Doppelrotationen abhängig von der Höhendifferenz bei den Kindknoten. So. Und in dem Falle sehen die halt so aus. Einfachrotation, also die grundlegenden Rotationen sind die gleichen, die wir uns von vorher schon kennen. Also in dem Falle haben wir die Situation, hier haben wir eine plus 2 und hier haben wir nach dem Löschen, also dieses Element hier wurde gelöscht. Das heißt, und wir haben jetzt hier haben wir entweder 0 oder plus 1, es macht keinen Unterschied. Deswegen ist das hier so grau angedeutet. Und jetzt rotieren wir eben in diese Richtung hier, nach links. Also hier nicht nochmal, nur da drüben. Und jetzt ist dieser kleinere Baum hier, der ist jetzt eben da. Der andere Baum, der hier ist rübergesprungen und ist jetzt hier dran. Und der Baum hier hängt an dem B dran. Ja, also einfach nur die gleiche Rotation, die wir von vorher schon kennen. Und wie ihr seht, hat der jetzt hier entweder 0 oder plus 1. Und der hat minus 1 oder 0. Aber jedenfalls haben alle Bäume wieder eine Höhendifferenz zwischen minus 1 und 1. Jetzt sind wir bloß gerade nicht sicher. Ja, genau. Also hier hat sich jetzt die Höhe nicht notwendigerweise nicht verändert. Ja, also ihr könnt euch nochmal vorstellen, in der Situation hier, dass vor dem Löschen ging die Höhe irgendwie bis da unten. Und jetzt nach dem Löschen, wenn jetzt hier nichts dranhängt, ja, also wenn das hier nicht da ist, dann ist der Baum sozusagen, jetzt hat er nur noch diese Höhe. Aus dem Grund kann es also sein, dass sich die Höhendifferenz bei der Rotation nochmal geändert hat, also dass sich die Höhe von dem Teilbaum bei der Rotation noch geändert hat und deswegen müssen wir weiter im Vaterknoten schauen und die Höhendifferenz da entsprechend anpassen, in diesem Fall. Ja? Also wenn hier vorher schon was dran war, dann beides gleich. Wenn da nichts dran war, dann hat sich der Teilbaum um 1, die Höhe um 1 verkleinert und wir müssen diese Verkleinerung an den Vater weiter propagieren. Und das gleiche wieder hier, Doppelrotation, der Fall, dass wir hier eine plus 2 und da eine minus 1 haben, dann machen wir eben diese Doppelrotation auch wieder so, wie wir es schon vorher kennen. Also erstmal rotieren wir so rum und dann rotieren wir so rum. Dann ist es schwindelig. Gut. Haha. Und dann ergeben sich eben, wenn wir uns überlegen, je nachdem, hier ergibt sich entweder minus 1 oder 0. Und wenn wir uns die Höhen hier vergleichen, die beiden Teilbäume hier, die sind auf jeden Fall gleich hoch und deswegen kriegen wir die 0 da. Okay? Aber in jedem der beiden Fälle hier, ja, also vor dem Löschen war das irgendwie die Höhe von dem ganzen Teilbaum, und danach ist das irgendwie die Höhe von dem ganzen Teilbaum und aus dem Grund müssen wir wieder die Höhendifferenz vom Vater anpassen und möglicherweise nochmal irgendwas rotieren. Gut, soweit zum AVL-Baum. Jetzt nochmal alles gut verstanden oder? Also ich sag, die kommende Hausaufgabe wird darum sein, dass ihr so ein Ding implementiert. Einfach weil der Name so schön ist, den ich dazu hatte, Avella. Avella, ja. Deswegen, falls jetzt noch irgendwas unklar ist, fragt es am besten jetzt. Gut. Dann, nachdem ich keine weiteren Fragen mehr sehe, gehen wir gleich zur nächsten schönen Baumstruktur über. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Können wir zumindest noch den Anfang schaffen, und zwar eine, da. Nochmal etwas lauter. Ich hab sie leider immer noch nicht verstanden, meine Ohren sind.
Können Sie das nächste Mal sagen, bevor sagen, dass die Hausaufgabe zukünftig passen wird?
Ah, ich hätte davor sagen sollen, dass sich die Hausaufgabe passen wird, damit die Leute zuhören. Das ist natürlich eine faszinierende Idee. Also ab jetzt sage ich bei allem, dass sich die Hausaufgabe damit befassen wird. Dann werden die Privatgespräche eingestellt und die Laptops zugeklappt. Also beim AB-Baum, aber ohne Scherz, den AB-Baum müsst ihr dann auf dem Blatt danach implementieren. So, also zuhören. Gut. Da ist der Name allerdings weniger schön in der Aufgabe, wie auch immer. So, andere Lösung für das Problem. Und aus verschiedenen Gründen interessant. Der AB-Baum wächst nämlich nicht zu den Blättern, sondern er wächst bei der Wurzel. Ja, sehr interessante Eigenschaft. Werden wir gleich noch sehen. Also, noch ein großer Unterschied ist, wir haben jetzt keinen Binärbaum mehr. Ja, also beim AB-Baum, ich weiß nicht, wer von euch eine von den Info 1 BGDP-Klausuren, die hatten da auch schon so eine Suchstruktur, die ein bisschen an den AB-Baum angelehnt war. Also der Ausgangsgrad, die Anzahl der Kinder ist nicht mehr fix auf 2, sondern liegt eben zwischen diesem A und dem B. Die Tiefe von einem Knoten ist halt die Anzahl der Kanten nach unten, wie wir es eh schon früher auch gezählt haben. Und dann haben wir eben diese Forminvariante. Und die Forminvariante ist, dass alle Blätter von der Wurzel aus die gleiche Entfernung haben. Ja? Plus wir haben diese Gradinvariante, über die ich eben gerade schon so ein bisschen gesprochen habe. Also für alle internen Knoten außer der Wurzel gilt, dass der Grad von dem Knoten größer gleich dem A ist und kleiner gleich dem B ist. Und insgesamt wählen wir A größer gleich 2 und B größer gleich 2a minus 1. Ja? Und für die Wurzel haben wir auch noch eine Beschränkung, und zwar liegt der Grad der Wurzel, ist auf jeden Fall trotzdem noch kleiner als das B und mindestens 2. Außer wenn wir nur ein einzelnes Blatt in der Wurzel, im Baum haben. Ja, wenn wir nur ein einziges Blatt im Baum haben, dann können wir keine, gibt es keine entsprechenden, ja, dann ist eben, gilt die Regel nicht. Das sehen wir gleich noch. Und dann erstmal wieder die Entscheidende, dass wir uns überlegen, bevor wir jetzt irgendwie so ein Beispiel gesehen haben, also vielleicht blätter ich mal vor, dass man irgendwo mal ein Beispiel sieht, also so sieht ein 2-4 Baum aus. Ja, bevor man da irgendwie sich theoretisch überlegt, dass man zumindest das einmal gesehen hat. Also, wie ihr seht, wir haben jetzt eben in einem Knoten mehr als eine Zahl und entsprechend auch mehr Unterbäume. Und jetzt gilt eben, alle Knoten in dem Baum ganz links sind kleiner als die 10. Alle Elemente hier drin. Dann die Elemente in den Bäumen von dem Knoten sozusagen, der zwischen der 10 und der 19 abgeht. Da liegen alle dazwischen, also die 14. Ja, liegt zwischen der 10 und der 19. Okay. Und alle Elemente in diesem rechten Teilbaum hier sind entsprechend größer als die 19. Und wenn wir noch mehr Zahlen da drin haben, dann geht das auf die gleiche Weise fort. Also immer derjenige Baum zwischen zwei Elementen in dem Knoten hat nur Schlüssel, die dazwischen liegen. Okay? Also, das ist das grundlegende Konzept. Falsche Richtung. So. Also. Dann zu der Überlegung, warum. Also, was wir gerne natürlich wieder gerne zeigen würden, ist, ein AB-Baum hat für n größer gleich 1 Elemente, eine Tiefe, die irgendwie wieder logarithmisch in dieser Anzahl der Elementen ist. Ja? Und wie wir uns jetzt schon irgendwie, wie man sofort intuitiv sehen kann, hat irgendwie einen Logarithmus zu der Basis a, weil wir ja in jedem Knoten, im schlimmsten Fall haben wir, ist der Knoten sozusagen, enthält der nur a viele Elemente, das heißt irgendwie muss es ein Logarithmus zur Basis a sein. So, und der Beweis dazu, also wir haben wieder n plus 1 Blätter, das plus 1 kommt wieder von diesem unendlichen Element. Im Falle, der uns interessiert, n größer gleich 1, hat die Wurzel mindestens Grad 2 und die inneren Knoten haben mindestens Grad a. Ja? Das heißt, bei Tiefe t ergibt das dann zweimal wegen der Wurzel plus a hoch t minus 1 viele Blätter. Logisch, nochmal zu unserem Beispiel. Hier könnte noch die 19 fehlen, also es könnte nur die 10 drin sein, minimalst. Das heißt, dann haben wir mindestens diese zwei Teilbäume, deswegen zweimal. Und dann auf jedem Level hier haben wir sozusagen kommt mindestens ein Faktor a dazu. Deswegen 2 mal a hoch t minus 1. Und jetzt setzen wir halt eben die Anzahl der Blätter hier ein und dann sagen wir n plus 1 größer gleich 2 a hoch t minus 1, stellen das nach dem t um, ja, also teilen hier durch 2, n plus 1 durch 2, dann machen wir den Logarithmus eben zur Basis a und dann sehen wir hier t kleiner gleich 1 plus log a n plus 1 halbe. Ja? Und weil jetzt t natürlich eine ganze Zahl ist, die Tiefe ist ja immer eine Ganzzahl, können wir jetzt hier eben den Logarithmus, noch den das Floor von dem Logarithmus nehmen und dann sind wir eben genau bei der Formel, die wir hier oben hatten. Logisch? Gut. So, dann wie bauen wir das Ganze auf? Also, jeder Knoten V enthält ein sortiertes Array, ja, mit d von v minus 1 vielen Split-Schlüsseln. Ja? Und diese Split-Schlüssel, die unterteilen eben die jeweiligen Schlüsselmengen. Also in T1 sind alle kleiner als das kleinste Element S1. In T2 liegen alle Schlüssel zwischen S1 und S2, das ist hier irgendwie ein bisschen doof dargestellt, das sollte irgendwie von hier abgehen und so weiter und so fort. Und im letzten Teilbaum hier, im letzten Unterbaum sind alle Schlüssel entsprechend größer als dem, größer gleich diesem SD-1. Andersrum. Sind größer und die hier sind kleiner gleich. Ja, also es ist natürlich wieder so eine Sache, die gleichen Elemente muss man bloß konsistent machen, damit man es weiß beim Suchen, kann man auf der einen oder auf der anderen Seite dazu tun. Ist ja egal. Ja? Logisch? Ist genau das, was wir eben jetzt hier im Beispiel sehen. Hier alle kleiner als die 10, hier alle zwischen 10 und 19, hier alle größer als 19. Jetzt, wie suchen wir? Also wenn jetzt hier irgendwas rauskommt, meinetwegen 5,2. Und t ist kleiner gleich 5,2. Dann können wir auch sagen, t ist kleiner gleich 5. Weil wenn wir wissen, t ist eine Ganzzahl und als zweite, was wir auch noch wissen ist, wir wissen, t ist kleiner gleich 5,2. Dann können wir das kombinieren zu t ist kleiner gleich 5. Also in zwei Aussagen gelten, t ist kleiner gleich 5,2 und t ist eine Ganzzahl, wissen wir, t ist kleiner gleich 5. Logisch? Gut, locate. Ich suche nach der 9. Im Prinzip läuft das genauso ab wie bei den Binärbäumen auch schon. Also ich suche mir hier einfach den richtigen Teilbaum zum Abstieg aus. In dem Falle ist 9 halt kleiner als das kleinste Element, deswegen nehme ich hier diesen linkesten Baum. Und dann hier ist diese 9 eben größer als das größte Element, deswegen nehme ich den rechtesten Baum und komme halt hier zu der 10 und bin fertig. Schwierig oder kompliziert wird es eigentlich erst, wenn wir Elemente einfügen wollen. Beziehungsweise noch komplizierter wird es beim Löschen. So, einfügen. Erstmal machen wir es wieder so wie immer. Wir machen beim Einfügen, suchen wir die Stelle, wo wir das Element im Baum tatsächlich erwarten würden. Ja, also das gleiche wie bei Locate. Und dann fügen wir dieses Element eben ein, so. Dann fügen wir eben und ein entsprechendes Handle auf dieses Element in den Baumknoten V über E ein. Das ist jetzt dieser Knoten hier. Da fügen wir entsprechend ein Handle auf dieses neue Blatt hier unten ein. Ja, soweit so einfach. Also wir fügen das einfach in diesen Baumknoten ein. Und dann schauen wir, ob der Grad Knoten V immer noch kleiner gleich dem B ist. Ja, das war ja diese Regel, die wir bei AB-Bäumen einhalten mussten. Ja, und wenn das der Fall ist, dann passt alles und wir sind fertig. Und jetzt natürlich wieder das Interessante ist, was passiert, wenn es nicht der Fall ist. Ja, also die Wurzel ist durch dieses Einfügen da, jetzt um ein Element, nicht die Wurzel, sondern dieser Knoten ist durch das Einfügen da, jetzt um ein Element gewachsen. Und was machen wir jetzt, wenn sie dadurch zu groß geworden ist? So. In dem Falle müssen wir die Wurzel aufteilen. Den Knoten aufteilen. Ja? Also dieser Knoten hier zu groß, wir teilen ihn auf. Zum Aufteilen schieben wir dieses Element hier, das ist das erste Element auf der linken Seite von der Mitte, dieses Element schieben wir hier nach oben. Und zwar fügen wir das als neuen Trenner ein in dem Vater. Ja, also dieses Element U hier ist in den Vater gewandert als Trenner. Weil wir wissen ja bei U, das liegt größentechnisch genau über dem X, aber unter dem U' und dem Y. Okay, also dieses Element wandert hier nach oben. Und jetzt nehmen wir alle Elemente, die kleiner sind als dieses U, in einen neuen Knoten rein. Und alle Elemente, die größer sind als das U, in einen zweiten neuen Knoten rein. Und jetzt machen wir im Prinzip durch Einfügen, und jetzt haben wir im Prinzip genau die Situation, die wir hier unten hatten, nämlich, dass dieser Knoten um ein Element gewachsen ist. Diese Situation haben wir jetzt ein Level drüber. Einverstanden? Plus, wir haben jetzt hier zwei neue Knoten, die, wenn man sich das durchrechnet, tatsächlich die AB-Baumregel erfüllen. Also was man jetzt natürlich sofort auf welche Idee man kommen könnte, kann es uns dadurch jetzt passieren, dass wir jetzt plötzlich in den beiden Knoten hier weniger als A viele Elemente drin haben. Also beziehungsweise der Grad kleiner wird als A. Und muss man sich halt, kommt auch gleich noch auf den Folien, aber wenn man sich halt überlegt, stellt man fest, nein, das kann dadurch nicht passieren. So. Genau, jetzt was ist jetzt hier noch anders? O oder Wurzel. Wenn die Wurzel natürlich, vielleicht sehen wir das auch noch irgendwo. Also wir machen das natürlich jetzt rekursiv nach oben weiter. Und wenn das Ganze endet, entweder wenn der Grad von irgendeinem Knoten, wenn wir in irgendeinen von diesen Knoten mal einfügen konnten und und der Grad dadurch nicht größer wurde als b, oder eben wenn wir die Wurzel aufgeteilt haben. Ja, dann kriegen wir irgendwie eben eine neue Wurzel, die ein Element enthält, und damit sind wir fertig. Gut, jetzt natürlich ein Beispiel sagt mehr als 1000 Erklärungen, beziehungsweise wir machen sogar mehrere Beispiele. Also erstmal fügen wir diese 8 hier ein. Ja, und jetzt haben wir einen 2-4-Baum. Ja, also der maximale Grad ist 4 und ihr seht ihr schon 1, 2, 3, 4, 5. Leider zu groß geworden. Das heißt, jetzt haben wir genau diese Situation. Das heißt, was machen wir? Wir holen diese 3 hier nach hier oben. Und die 1 kommt auf die linke Seite und die 5 und die 8 auf die rechte Seite. 1, 5 und 8 und die 3 kam als neuer Splitter nach oben. Logisch? In dem Falle sind wir jetzt fertig, weil der Grad hier oben mit 1, 2, 3, 4 weiterhin zwischen A und B liegt. So, jetzt fügen wir in diesen Baum hier die 6 ein. Ja? In dem Falle alles ganz leicht. Wir fügen die einfach hier unten ein, und weil der Grad von diesem Knoten hier weiterhin kleiner gleich der 4 ist, müssen wir nichts weiter tun. Als nächstes fügen wir die 7 ein. Ja, wir lassen den Baum nicht in Frieden. Jetzt hat der Baum hier, hat dieser Knoten hier 5 Kinder, hat also Grad 5 und damit größer als 4, und wir müssen ihn wieder teilen. Also kommt die 6 jetzt nach oben, die 7 und die 8 kommen in einen Knoten und die 5 in den anderen. Logisch? Dann sieht das ganze Ding so aus. 1, 5, 7, 8. Ja. Warum kommt 3 hoch und nicht 5? Und zwar war das hier, oder? Genau. Weil wir gesagt haben, wir teilen die Elemente genau in der Mitte durch, das wäre da. Und dann tun wir dasjenige Element hoch, was auf der linken Seite der Mitte liegt. Könnte man natürlich sich auch andersrum definieren, das ist ja egal. Ja, aber das ist halt so, wie wir es machen wollen. Ja, kleines Frage, es könnte sein, dass es was mit dem, wo wir die gleichen Elemente dazu tun, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir machen es so. Genau. Jetzt waren wir ungefähr hier. So. Also nochmal, wir haben jetzt hier dieses Ding hier aufgeteilt in die 5, die 7 und die 8 und die 6 nach oben. Und jetzt haben wir eben gerade die Situation einmal geschafft, dass wir nicht schon fertig sind, sondern wir müssen halt jetzt hier bei diesem Knoten weitermachen, weil der Knoten halt jetzt unglücklicherweise über seine Kapazität gewachsen ist. Und das ist halt jetzt auch noch zufällig der Wurzelknoten. Das heißt, in dieser Situation jetzt muss die Wurzel aufgeteilt werden. Ja, also was machen wir wieder? Die gleiche Operation, die wir sonst auch machen. Ja, hier ist die Mitte. Dieses Element kommt nach oben. Hier kommt, das kommt in den einen neuen Knoten und das in den anderen neuen Knoten. Oben ist jetzt noch nichts, deswegen machen wir oben halt auch noch einen neuen Knoten. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja? Ein Element kam nach oben, der eine Knoten mit den kleineren Elementen und der andere mit den größeren Elementen. Genau. Jetzt schnell zu den Invarianten. Also, alle Blätter haben weiterhin dieselbe Tiefe, denn ein neues Blatt, wir erhöhen sozusagen die Tiefe von dem Baum nur dann, wenn wir die Wurzel aufspalten, und dann erhöht sich die Tiefe von allen Blättern um 1. Und deswegen bleibt diese Forminvariante erhalten. Und dann noch die Gradinvariante, da hatte ich ja eben schon was dazu gesagt. Was wir machen ist, wir splitten einen Knoten mit Grad b plus 1 auf in zwei Knoten. Der eine Knoten hat b plus 1 halbe abgerundet und der andere Knoten b plus 1 halbe aufgerundet viele Elemente. Ja? Und wenn jetzt diese Formel eben gilt, die für A und B in jedem AB-Baum gelten muss, dann sind nach diesem Splitten eben weiterhin größer gleich A viele Elemente in jedem von diesen beiden Knoten drin. Und wenn die Wurzel b plus 1 Grad erreicht hat, dann splitten wir sie eben und die neue Wurzel hat dann genau Grad 2. Logisch? Weil wir hier, das ist die neue Wurzel, die enthält dann immer genau dieses eine Splitterelement und hat damit genau Grad 2. So, die nächste Operation wäre dann die Remove-Operation. Die wird euch dann morgen der Herr Seidel erklären. Und von meiner Seite sage ich dann, wünsche euch einen schönen Nachmittag und bis irgendwann mal.